Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen und Jens Riva.
Ganz genau, hallo und herzlich willkommen.
Guten Abend.
Was kommt da jetzt, hat man sich heute Morgen durchaus gefragt, als die Grünen-Spitze ebenso überraschend wie kurzfristig ein Pressestatement angekündigt hatte. Und als die beiden Parteivorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nuripur dann sinngemäß sagten, so könne es nicht weitergehen nach den letzten für die Grünen ja sehr bitteren Wahlergebnissen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Und es müsse ein Neustart her. Ja, da klang das fast so, als käme jetzt der Bruch der Ampelkoalition. Den wollen die Grünen allerdings bislang nicht. Aber der Bundesvorstand der Partei tritt geschlossen zurück. Nicole Konert über das grüne politische Beben heute in Berlin.
Es war uns eine große Ehre, dieser Partei zu dienen. Vielen Dank.
Danke.
Das Statement kam überraschend. Nachfragen nicht erlaubt, die Parteivorsitzenden der Grünen treten zurück. Der Druck und Unmut in der Partei war groß. Erst im Sommer ein schlechtes Ergebnis bei der Europawahl. Da
kann sich niemand hinstellen und sagen, haben wir alles richtig gemacht bisher. Dann wäre man wahrscheinlich ein bisschen weit entkoppelt von der Realität.
Es folgten Wahlschlappen und lange Gesichter bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen. Und zuletzt fliegen sie auch in Brandenburg aus dem Landtag. Schuld daran, die ganze Partei, heißt es noch vor 2 Tagen.
Wir reden über einen Trend. Der Trend ist negativ, wir wollen ihn umdrehen.
Den Trend umdrehen heißt ein Neuanfang in der Partei, auch um sich für die Bundestagswahl neu aufzustellen. Es geht darum, Vertrauen zurückzugewinnen, erklärt Außenministerin Baerbock.
Für uns ist das heute als Grüne natürlich ein großer Schritt. Und wie gesagt, das möchte ich einmal unterstreichen, das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn Sie sich mal so in der Politik umschauen, selber zu sagen, wir treten hier zurück, wir übernehmen Verantwortung.
Verantwortung übernehmen auch für die Wahlschlappen in Ostdeutschland, das kommt hier an.
Wir haben erwartet, dass ein Signal aus Berlin kommen muss vom Bundesverband. Etwas anderes kann man nach 3 so krachend verlorenen Landtagswahlen in Ostdeutschland auch nicht erwarten. Wir brauchen ein Signal der Veränderung, sowohl innerparteilich als natürlich auch nach außen zu den Wählerinnen und Wählern. Und das muss auch personell stattfinden.
Mit nach unten gezogen wurden die Grünen von Bildern wie diesen hier. Nächtliche Krisensitzungen im Kanzleramt, stundenlanger Streit über den Haushalt. Die Grünen-Spitze macht schon lange keinen Hehl mehr aus ihrem Frust, sprach von einer
Übergangskoalition.
Diese Koalition wackelt, wettert die Union. Die Ampelregierung reagiert heute überrascht. Der Kanzler lässt in der Regierungspressekonferenz ausrichten.
Er bedauert diesen Schritt. Ansonsten gehört das in demokratischen Verfahren immer wieder dazu, dass es Wechsel gibt, auch in dem Führungspersonal von Parteien. Und das hat keinerlei Auswirkungen auf die Koalition.
Die Ampelpartner verkaufen den Rücktritt heute als reine Grünen-Entscheidung. FDP-Chef Lindner schreibt allerdings von einem neuen Kurs der Grünen, der sich auf die Regierung auswirken könnte. Er könnte einer derjenigen sein, der den neuen Kurs angibt, Wirtschaftsminister Robert Habeck. Er soll die Fäden im Hintergrund ziehen und auch seine Staatssekretärin im Ministerium, Franziska Brandner. Sie wird als Kandidatin für den Parteivorsitz gehandelt. Sie und Habeck könnten für einen Neuanfang stehen. Allerdings
Robert Habeck, er muss sein großes Talent zu erklären, zu erzählen, deutlich zu machen, was notwendig ist. Auch dazu nutzen, die ganze Partei mitzunehmen, die ganze Partei einen.
Mitte November wollen die Grünen den neuen Vorstand auf ihrem Parteitag wählen und es mit einem Neuanfang versuchen.
Und aus Berlin ist uns jetzt der Bundeswirtschaftsminister zugeschaltet, Robert Habeck von den Grünen. Guten Abend, Herr Habeck.
Guten Abend nach Hamburg.
Ja, vor allem der Dauerstreit in der Ampel ist für viele der große Frustfaktor. Hätten deshalb nicht Sie als Vizekanzler, als grüner Vizekanzler zurücktreten müssen und nicht der Bundesvorstand?
Es war ein sehr aufwühlender Tag für uns alle. Und Ricarda Lang und Omid Nuripur haben mit ihrem Schritt große Verantwortungsbereitschaft, große Verantwortung auf sich genommen und damit uns, den Grünen, die Chance gegeben, nochmal einen Neustart hinzulegen. Und diesen Neustart, den werden wir auch hinlegen. Dafür ist die Partei jetzt wild und fest entschlossen. Und natürlich müssen wir das auch tun, weil Omid Nuripur und Ricarda Lang uns diese Chance gegeben haben. Die dürfen wir ja nicht verspielen. Die Regierungstätigkeit, um Ihre Frage zu antworten, ist etwas anderes. Man läuft ja aus einem Amt nicht einfach weg, weil die Umstände schwierig sind. Aber für die Partei haben wir jetzt eine wirklich große Chance.
Ja, Sie sprechen von Chance. Hinter den Kulissen heißt es allerdings, Sie hätten vor allem Ricarda Lang vorgeworfen, für die schlechten Wahlergebnisse verantwortlich zu sein, auch weil sie für das Image der Grünen Bevormundung stünde. Wie wollen Sie dieses Image denn loswerden? Es reicht ja nicht, zwei Leute auszutauschen.
Ja, erst einmal möchte ich sagen, dass Politik natürlich ein hartes und undankbares Geschäft häufig ist und auch mit und Ricarda, auch mit Nuripur und Ricarda Lang, noch einmal, ich wiederhole es, etwas Ungewöhnliches getan haben in diesem unbarmherzigen Geschäft, nämlich große Verantwortung auf sich genommen haben. Verantwortung, die natürlich wir alle tragen, ich auch, selbstverständlich. Und die werde ich auch so ausüben, dass wir, wenn wir auf einen Parteitag gehen und über eine mögliche Kandidatur reden, auch da eine ehrliche Debatte haben will. Und wenn wir eine mögliche Kandidatur dann entscheiden, auch das in einer Geheimwahl machen, sodass wir ehrlich und offen miteinander reden. Das ist unsere Tradition und unsere Kultur. Und mit diesem Schritt, denke ich, ist heute noch einmal unterstrichen worden, was das für eine tolle Partei ist, die nämlich zu ihren Prinzipien steht und wo die Menschen bereit sind, ganz ungewöhnliche Schritte zu gehen. Für die Grünen kann man sagen, dass der Weg ist wieder dicht an die Menschen ran. Durch den Streit in der Ampel, durch die schwierigen Krisen, die wir bewältigen mussten, die ja noch immer nicht da sind, ist Politik manchmal etwas technisch rübergekommen. Und unser Auftrag ist Klimaschutz, aber auch eine Gesellschaft, die zusammenhält, mit denjenigen, die daran glauben, zusammen zu entwickeln. Das ist der Auftrag, der aus diesem heutigen Tag rausgeht und den werden wir erfüllen.
Sie sprechen über die fehlende Nähe zu den Menschen. Die Grünen liegen in letzten Umfragen bundesweit zum ersten Mal seit Jahren nur noch bei unter 10%. Ein neuer Bundesvorstand mit neuen Gesichtern soll also nun für neue Begeisterung sorgen. Die haben doch gar keine Chance, wenn sich ansonsten nichts ändert.
Habe ich ja gerade gesagt. Natürlich, wir sind in einer Regierungskonstellation, die die notwendigen und teilweise über Jahrzehnte nicht angegangenen Aufgaben angegangen ist. Alle wissen, dass es leichter ist, die Dinge nicht anzugehen und Normalität, Stabilität mitunter erkauft wird über den Preis, dass man die Voraussetzung von dieser Normalität gar nicht mehr erkennt. Jetzt sehen wir, dass die Brücken bröseln, dass die Stromnetze nicht ausgebaut sind, dass wir in der Digitalisierung zurückhängen und das muss alles angegangen werden und das bedeutet natürlich eine große Kraftanstrengung für ein Land zusätzlich zu all den anderen Krisen, die noch dazugekommen sind. Also ich leugne nicht, dass die Umstände schwierig sind, aber wir haben uns denen vollumfänglich gestellt, um diese Aufgaben zu bewältigen. Sind wir vielleicht ein bisschen weit weggegangen vom Erklären der Politik, von dem, was notwendig ist, von dem direkten Kontakt, aber die Menschen sind ja da. Sie wollen nach vorne gehen. Die Unternehmen wollen investieren. Klimaschutz ist für die Menschen da und nicht ein abstraktes Gebilde, wie wir es jetzt in letzter Zeit eingeredet bekommen haben. Und das ist der Auftrag, der von diesem Tag ausgeht, dass wir mit der gleichen Verantwortungsbereitschaft, die Omid Nuripur und Ricarda Lang gezeigt haben, genau diesen Wunsch, wieder rauszukommen aus dem Umfragetief und damit aber gesellschaftliche Mehrheiten zu formen für eine optimistische und leidenschaftlich nach vorne gehende Gesellschaft.
Herr Habeck, das klingt alles, als wären da viele Ideen. Allerdings ein Neuanfang, der ist in dieser Situation natürlich schwierig, in einer verfahrenen Situation. Wäre es nicht weitaus ehrlicher, auch aus der gesamten Ampelregierung auszusteigen und da einen Neuanfang zu wählen, also Neuwahlen?
Ja, das finde ich das Gegenteil von ehrlich. Ich finde, man muss einen Job, den man angefangen hat, zu Ende bringen wollen. Und wir sind noch lange nicht zu Ende. Wir müssen diesen Haushalt fertig machen. Wir haben noch Gesetze, die hätten ja auch alle schon vor Jahren angegangen werden können. Jetzt noch nicht abgeschlossen. Ich werde darauf hinwirken, dass der Auftrag, der uns gegeben wurde, zu Ende gebracht wird. Also, dass diese Legislatur vernünftig zu Ende gebracht wird. Aber natürlich für die Partei, für den Wahlkampf ist dieser Tag heute ein Auftragtag. Ein Auftrag, nach vorne zu gehen und die eigene Leidenschaft, die eigenen Ideen noch mal klarer rauszuarbeiten und ins Schaufenster zu stellen.
Ja, wenn es um die eigenen Ideen geht, ist es in der bisherigen Ampelkoalition ja durchaus alles andere als harmonisch gelaufen. Nach der Wahl in Brandenburg hat FDP-Parteichef Lindner ja schon von einem Herbst der Entscheidung gesprochen. Das haben viele als Ultimatum aufgefasst. Wie sehr wollen Sie sich von der FDP denn noch vor sich hertreiben lassen?
Ich sehe das nicht als vor uns hertreiben lassen. Man muss das einmal ein bisschen auseinanderklamüsern und es ist ja nicht so schwer. Meine Partei, Bündnis 90 Die Grünen, hat in dieser Regierung sehr viel Verantwortung gezeigt. Wir haben den Kompromiss immer wertgeschätzt. Das stimmt, dass dann wir dafür kritisiert wurden, Kompromisse einzugehen. Und andere sagen, wir gehen nicht genug Kompromisse ein. Aber wir haben da eine klare Linie. Die Aufgaben, die notwendig sind, für die wir gewählt werden, wir sind ja nicht eine Regierung für die Grünen, sondern von den Grünen für Deutschland, die müssen angegangen werden, pragmatisch und gelöst werden, mit den Möglichkeiten, die wir haben, mit den politischen Mehrheiten, die nun mal da sind. Aber man darf nicht weglaufen, nur weil es ein bisschen schwierig ist. Und jetzt beginnt dann mit dem Tag heute vielleicht eine nächste Phase, wo wir jenseits der Regierungstätigkeit die eigenen Vorbereitungen für den Wahlkampf, nachdem die Wahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen nun vorbei sind, wirklich beginnen und damit das Profil, das uns ja auch auszeichnet, wieder stärker herausarbeiten werden.
Sagt Robert Habeck von den Grünen. Dankeschön für dieses Gespräch nach Berlin.
Schöne Grüße nach Hamburg.
Und das Gespräch mit Robert Habeck haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und seitdem gab es dann auch noch die Nachricht in verschiedenen Medien, dass morgen der komplette Vorstand der Grünen Jugend zurück und aus der Partei austreten wird. Die Grünen ohne Führung und im Stimmungstief. Dazu jetzt die Meinung von Tina Handel vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sie hatten keine andere Wahl. Die Grünen mussten reagieren, versuchen, den Abwärtstrend zu stoppen. Damit sind sie jetzt in der Ampel, das aktive Element, wollen zeigen, wir ändern uns, wir haben verstanden. Das könnte Druck ausüben, auf die anderen Ampelpartner ebenfalls Konsequenzen zu ziehen. Aber die Entscheidung ist nicht in erster Linie ein Ampelrettungsversuch. Es geht darum, die eigene Partei zu retten. Soweit ist es gekommen. Innerhalb von 2 Jahren sind die Grünen aus mehreren Landesregierungen geflogen. In ihren Hochburgen ist der Kampf um Direktmandate schwer. Die Basis berichtet von zermürbenden Wahlkämpfen. Wie soll man da die eigenen Leute immer und immer wieder motivieren? Es brauchte dieses Zeichen auch in die Partei, nach Reutlingen oder ins Havelland. Wir machen so nicht weiter. Wir hören auf eure Kritik an realitätsfernen Debatten in Berlin. Denn die Grünen haben nicht nur Kommunikationsfehler gemacht, sondern inhaltliche beim Heizungsgesetz, in der Migrationspolitik. Sie wurden zu Recht hart kritisiert. Und zugleich auch völlig übertrieben als Hassobjekt stilisiert von ihren politischen Gegnern. Jetzt soll alles auf Habeck zugeschnitten werden. Er wird wohl die Parteizentrale mit seinen Leuten besetzen, wenn die Basis ihm folgt. Habeck jedenfalls geht ins Risiko. Es ist ein Versuch, aber auch eine Chance für die Grünen, vermutlich die einzige, die sie haben.
Soweit die Meinung von Tina Handel. Und für den grünen Wirtschaftsminister gibt es gerade noch eine andere Baustelle, eine ganz reale, auf der aber noch kein Spatenstich getan wurde. Dabei bleibt es vorerst auch auf dem Gelände der geplanten Chipfabrik bei Magdeburg. Denn der Chiphersteller Intel hat sein Projekt mindestens um 2 Jahre verschoben. Fragt sich also, was mit den Fördermilliarden passieren soll. Eine gemeinsame Antwort haben die Ampelkollegen Scholz, Lindner und Habeck offenbar nicht. Moritz Rödle.
Rettet diese Industriebrache vorerst die Ampel oder sorgt sie für noch mehr Streit? 10 Milliarden Euro aus Steuergeldern sollten hier in die nun vorerst gescheiterte Intel-Chip-Fabrik bei Magdeburg investiert werden. Geld, das jetzt erstmal nicht benötigt wird. 4 Milliarden Euro sind es alleine 2025.
Die Entscheidung ist sehr zu bedauern, aber in jeder Krise liegt eine Chance und deswegen müssen wir jetzt auch die Gelder nutzen, die möglicherweise frei sind, dann zum Ankurbeln der deutschen Wirtschaft.
Die Grünen sehen das ähnlich. Der FDP-Finanzminister hatte aber schon vergangene Woche andere Pläne. Alle nicht für Intel benötigten Mittel müssen zur Reduzierung offener Finanzfragen im Bundeshaushalt reserviert werden. Alles andere wäre keine verantwortungsbewusste Politik. Und schon gibt es wieder einen Ampelstreit. Lässt der sich auflösen? Sie versuchen es zumindest am Nachmittag im Kanzleramt. Lindner, Scholz und Habeck. Ergebnis? Unbekannt. Als Lindner hier nach dem Treffen wegfährt, hat er auch schon eine Regierungsbefragung im Bundestag hinter sich. Da bekommt der Finanzminister für seinen Haushalt Spott von der Opposition.
Herr Bundesminister, wir finden das toll, dass Sie dieses Land wieder in Richtung Spitzenmäßigkeit zurückführen wollen. Dazu bräuchten wir allerdings dann auch eine spitzenmäßige Regierung. Wir wären aber schon zufrieden, wenn wir eine hätten, die wenigstens rechtmäßig und verfassungsmäßig handeln würde.
Die Union wirft Lindner vor, dass sein Haushaltsentwurf nicht verfassungsgemäß sei. Da ist so ein Termin am Vorabend fast schon Erholung. Einer der drei SPD-Flügel feiert Jubiläum, das Netzwerk Berlin. Alles ist ein bisschen ungezwungener.
Hi Olaf, grüß dich.
Ja. Hallo. Lindner ist einer der Festredner und punktet mit Selbstironie.
Dass ich hier heute bin, ist eine Botschaft. Wenn nämlich die Netzwerker nach der Brandenburg-Wahl den FDP-Vorsitzenden einladen, dann ist das der Beleg, dass ihr wahre Sozialdemokraten seid. Immer ein Herz für die Schwächsten der Gesellschaft. Ja.
Eigentlich versteht man sich in der Ampel ja menschlich ganz gut, wenn da nicht die Inhalte wären.
Wie wichtig guter Hochwasserschutz ist, daran gibt es spätestens seit der Hochwasserkatastrophe vor 3 Jahren im Ahrtal keine Zweifel mehr. Im Moment haben die Menschen vor allem in Brandenburg große Sorgen um ihre Häuser. Da gilt seit heute in einigen Orten schon die höchste Alarmstufe. Darüber, wie die Menschen an der Oder damit umgehen und was die Politik tun will, um den Hochwasserschutz zu modernisieren, berichtet Jacqueline Piebon.
Das Wasser ist da und es rückt immer näher an die Häuser heran. In mehreren Orten entlang der Oder breitet sich das Wasser im Osten Brandenburgs aus. 1500 Sandsäcke pro Stunde füllen die Mitglieder vom THW. Im Moment gehen sie hier in Eisenhüttenstadt davon aus, dass das Wasser unter der Marke des Jahrhunderthochwassers von 1997 bleibt. Damals bricht hier an der Oder ein Deich. Viele Häuser mussten evakuiert werden. Infrastruktur wurde zerstört. Auf die aktuellen Wassermassen fühlen sich die meisten hier gut vorbereitet.
Wir haben unser Haus damals Fundament angehoben und 97 hat es überstanden und wir hoffen, dass es jetzt auch übersteht.
Es kommt durch den Kellerschacht, also steht jetzt schon im Keller anfänglich. Jetzt außen sehen Sie ja, dass es von vorne langsam kommt und jetzt wird es dann durch die Gärten hinten auch kommen. Ja, so ist es, nun ist es da.
Starkregen und in der Folge auch Hochwasser werden in Zukunft laut Forschern überall in Deutschland deutlich häufiger. Um darauf besser vorbereitet zu sein, hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke jetzt einen Gesetzentwurf für mehr Hochwasserschutz vorgelegt.
Die Vergabe von solchen Leistungen soll schneller gehen. Technische Anforderungen, die den Hochwasserschutz zum Beispiel an Brücken gewährleisten, sollen verstärkt werden. Wir wollen den Kommunen die Möglichkeit einräumen, Gefahrengebiete auszuweisen, in denen jegliches Bauverbot dann auch wirklich gilt und durchgesetzt wird. Und wir wollen den natürlichen Hochwasserschutz stärken, mehr Deichrückverlegungen, damit in der Situation von Hochwasser das Wasser schlichtweg mehr Platz hat.
Experten begrüßen den Gesetzentwurf. Die konkrete Umsetzung jedoch müssen Länder und Kommunen stemmen. Ein Problem dabei? Grundstückseigentümer können Hochwasserschutz blockieren. Dafür bietet der Gesetzentwurf keine Lösung.
Irgendjemand gehört die Fläche, der bewirtschaftet die Fläche und der lebt von der Fläche. Und das heißt, wir müssen irgendwie Wege finden, diese Person dann auch zu entschädigen.
Auch wenn sie in Brandenburg kontinuierlich in den Hochwasserschutz investiert haben, neue Deiche gebaut und alte saniert haben, die Frage ist, halten die Deiche die Wassermassen aus? An einigen Stellen drückt das Wasser schon durch. Inzwischen gilt auf 50 Kilometern Flusslänge die höchste Alarmstufe 4. Den Scheitel der Flutwelle erwarten sie in Frankfurt-Oder noch in der Nacht.
Und von der Oder nach Österreich. Da wird am Sonntag gewählt, ein neues Parlament. Und womöglich steht da Österreichs nächster Rechtsruck bevor. Zum ersten Mal könnte ein rechtsnationaler Populist Kanzler werden. Herbert Kickl. Der liefert sich mit seiner Partei FPÖ nach letzten Umfragen gerade ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der regierenden konservativen ÖVP. Über Österreich 4 Tage vor der Wahl, Nikolaus Neumeier.
Wochenmarkt in Vöcklabruck, Oberösterreich. Händler aus der Region bieten ihre frischen Produkte an. Vor der Wahl am Sonntag werben auch die Parteien um Stimmen. Die Gegend ist konservativ. Die FPÖ könnte stärkste Kraft werden. Marktfrau Katharina Haider macht das Angst.
Also ich bin eine Biobäuerin, also mir ist das auch sehr wichtig. Und deswegen wäre es mir best so schade, wenn einfach die ganze Klimapolitik wieder voll eingestampft wird.
Hannelore Sperl dagegen will einen Rechtsruck in Österreich. Sie wird FPÖ wählen, auch wegen der Migrationspolitik.
Erstens einmal ein Ausländerstopp und dann gehört, glaube ich, schon einmal qualifiziert, wer kriegt wie viel Geld von uns, wird das kontrolliert mit der ganzen Familiennachsorge und den ganzen es ist sehr schwierig.
Viele, die so denken, setzen auf ihn, Herbert Kickl. Seit Monaten liegt er mit seiner rechtsnationalen FPÖ auf Platz 1 in den Umfragen. Er könnte der erste FPÖ-Kanzler Österreichs werden. Kickl steht für einen radikalen Kurs in der Migrationspolitik. Österreich soll eine Festung werden, absoluter Zuwanderungsstopp. Die FPÖ will eine Grenzsicherung wie in Ungarn.
Keine Asylanträge in Österreich, wir sind von sicheren Ländern umgeben. Wer die Völkerwanderung stoppt, der stoppt damit auch den Import des Islamismus.
Sein Hauptgegner, Karl Nehammer, Chef der konservativen Volkspartei ÖVP und seit 3 Jahren Kanzler einer schwarz-grünen Koalition. Nehammer ist pro-europäisch, verspricht Stabilität und Sicherheit, inszeniert sich als Mann der Mitte gegen den Rechtsaußen Kickl.
Weil wir zeigen, dass wir für Stabilität statt Chaos stehen. Und wir zeigen es nicht nur, wir haben es gelebt. Weil wir zeigen, dass wir Angst nehmen und nicht Angst machen. Und weil wir eben nicht vom Problem leben, sondern Probleme lösen. Deswegen braucht es die Stimme für die Volkspartei.
Nehammer kann sich dennoch eine Koalition mit der FPÖ vorstellen, aber nur, wenn Kickl nicht in der Regierung sitzt. Die letzte Koalition der beiden Parteien unter Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache beendete der Ibiza-Skandal. Doch inzwischen regiert die FPÖ in 3 Bundesländern mit. Chancen auf eine Regierungsbeteiligung hat auch die SPÖ. Ihr Spitzenkandidat Andreas Babler hofft sogar auf die Kanzlerschaft. Doch Umfragen sehen die Sozialdemokraten nur auf Platz 3. Zünglein an der Waage könnten die Neos werden, eine bürgerlich-liberale Partei, die mit dem Versprechen antritt, längst überfällige Reformen in der Bildungspolitik oder Einsparungen bei den Staatsausgaben anzupacken. Eine Koalition mit ÖVP, SPÖ und Neos wäre durchaus denkbar, auch um einen Kanzler Kickl zu verhindern.
Und jetzt weitere Nachrichten mit dir, Jens.
Ja. Israel plant offenbar eine Bodenoffensive im Libanon. Die intensiven Luftangriffe der vergangenen Tage seien dafür eine Vorbereitung gewesen, sagte Israels Generalstabschef Halevi. Währenddessen hat die israelische Armee über Tel Aviv nach eigenen Angaben eine Rakete aus dem Libanon abgefangen. Die erste von der Hisbollah abgefeuerte Rakete, die Israels größte Stadt erreicht hat. Russland hat seine Angriffe auf die Ukraine fortgesetzt. Dabei wurden in der Stadt Kramatorsk 2 Menschen getötet und mehr als 10 verletzt. In der Region Saporischschja gab es nach Angaben der Regionalregierung ebenfalls 1 Todesopfer, 7 Personen wurden verletzt. Weitere russische Drohnen und Raketen seien abgefangen worden. Aufgrund sinkender Absätze, vor allem bei E-Autos, hat Volkswagen einen harten Sparkurs angekündigt. Inmitten dieser Krise begannen heute in Hannover die Tarifverhandlungen zwischen dem VW-Konzern und der IG Metall, 1 Monat früher als geplant und begleitet von lautem Protest tausender Beschäftigter. Zu den Details Markus Gürne an der Frankfurter Börse.
Es könnte eine harte Auseinandersetzung zwischen den Tarifparteien werden. Der Konzern will an den Werkzeugen Werksschließungen und Stellenabbau festhalten, um seine Sparpläne umzusetzen. Die IG Metall hingegen fordert VW auf, die Kündigung zur Beschäftigungssicherung zurückzunehmen. Auch sollen Werksschließungen verhindert werden und eine Lohnsteigerung von 7% erzielt werden. Es sind weit auseinanderliegende Positionen. Die Chance auf schnelle Einigung gering. Mehr noch, es könnte bei VW in diesem Jahr auch noch zu Streiks kommen, kündigte die IG Metall bereits an. Möglich wäre es, weil im Dezember die Friedenspflicht endet.
In Europa haben immer mehr Jugendliche Probleme damit, ihr Smartphone zur Seite zu legen. Daten des WHO-Regionalbüros zufolge zeigt mittlerweile mehr als jeder 10. Heranwachsende Anzeichen für ein problematisches Social-Media-Verhalten, Mädchen dabei häufiger als Jungen. Dies sei zunehmend ein Problem für die mentale Gesundheit der Betroffenen. Bei einer Gala in Köln wurden am Abend die deutschen Fernsehpreise vergeben. Ausgezeichnet wurde unter anderem mit dem Förderpreis die Korrespondentin Sophie von der Tann, die für die ARD aus Tel Aviv berichtet. Für sein Lebenswerk geehrt wurde der Schauspieler Mario Adorf. Ausgezeichnet wurde auch der Comedian Jan Böhmermann.
mal einen Preis zu bekommen für eine Sendung, die...
Von der Erde aus scheint der Mond ja manchmal ganz nah, wenn wieder ein riesengroßer Supermond leuchtet. Aber Menschen gut 384.000 Kilometer durchs All auf den Mond zu schicken, ist klar extrem schwierig. Die erste Mondlandung war für den US-Astronauten Neil Armstrong vor 55 Jahren bekanntlich ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer für die Menschheit. Und nach etlichen Jahrzehnten ohne bemannte Mondmission wollen nun China, Indien, Japan, aber auch die Europäer endlich erfolgreich Menschen zum Mond schicken. Und für diese nächsten kleinen oder großen Schritte wird Köln gerade zur Mondlandschaft. Marion Kerstold.
Einen Fuß auf den Mond setzen. Für Astronaut Matthias Maurer ist das noch ein ferner Traum. Aber wie sich das anfühlt, kann er schon ausprobieren. Denn im neuen Luna-Trainingszentrum in Köln gibt es jetzt eine sehr realistische Nachbildung. Quasi der Mond auf Erden. Wo sich die Astronauten kommender Missionen auf den Einsatz vorbereiten können.
Diese Anlage ist einzigartig, weil hier kommt alles zusammen, was wir brauchen, um mehrtägige Missionen auf dem Mond zu trainieren. Nicht einmal die NASA hat eine solche Anlage. Deswegen hoffen wir, dass alle Astronauten, also Amerikaner, Japaner, Europäer, in Zukunft hier nach Köln kommen, gemeinsam mit uns hier trainieren, den letzten Feinschliff erhalten, bevor sie dann zum Mond starten.
Das Licht auf dem Mond ist ganz anders als auf der Erde. Es gibt nur tiefschwarz und hell. Kein Streulicht, das in den langen Schatten etwas sichtbar machen könnte.
Wenn man hier an dem Kraterrand steht, und der Krater ist in unserem Fall etwa 3 Meter tief, und hat die Sonne im Rücken, dann schaut man wirklich in ein tiefes schwarzes Loch rein und ja, muss sich natürlich auch überwinden, da den ersten Schritt zu machen.
Besonders wichtig für die Astronautenschritte ist der Staub. 750 Tonnen liegen hier. Er kommt nicht vom Mond, ist dem Original aber sehr ähnlich. Er stammt aus einem Vulkansteinbruch im Siebengebirge bei Bonn und ist so scharfkantig und fein wie der Staub, den die Astronauten auf dem Mond erleben werden.
Der Staub ist ein Hauptproblem auf dem Mond. Er geht in die Ausrüstung hinein, er macht Scharniere kaputt, setzt diese fest, macht aber auch den Raumanzug undicht. Die Apollo-Astronauten konnten ihre Kleidung nur für 3 Tage nutzen und dann mussten sie sozusagen ja eh schon wieder zurück. In Zukunft wollen wir länger auf dem Mond bleiben und so ein Raumanzug ist komplex und teuer und wir möchten den nicht nur 3 Tage, sondern viel, viel länger nutzen.
Sogar die geringere Schwerkraft des Mondes werden die Astronauten bald in Köln simulieren können. Über ein Seilsystem, das sie so leicht machen wird wie auf dem Mond, wo 60 Kilo nur so schwer erscheinen wie 10. In etwa 5 Jahren soll die nächste bemannte Mondmission starten, die erste seit 1972. Matthias Maurer ist einer der Kandidaten, der tatsächlich Chancen hat, dann den echten Mond zu betreten.
Wenn in Halle ein Kind geboren wird, kann man das hören. Nicht nur im Kreissaal, sondern auch mitten in der Stadt. Denn da ertönen dann besondere Glockenschläge von Europas größtem Carillon. So wird das große Glockenspiel auch genannt. Ein Schlag für jedes Neugeborene, das ist Tradition. Das alte Instrument aber auch sonst überhaupt zu spielen, ist eine echte Herausforderung. Nur noch wenige können das. Und Patricia Klima hat mittendrin in Halle an der Saale einen Menschen getroffen, einen Mann, der sich trotz allem verliebt hat ins Carillon.
Der Weg ist eng und führt etwa 170 Stufen steil nach oben. Vorbei an den großen Glocken bis ins Spielzimmer. So heißt der Raum, wo das Carillon steht. Im Roten Turm zur Halle, mitten in der Stadt. Philipp Steinau erhält hier oben Unterricht, vor seinem Konzert heute. Seit 1,5 Jahren lernt er die 76 Glocken im Roten Turm zu spielen. Er möchte einmal einer der offiziellen hallischen Carillonneure werden.
Die Anspannung oder die Aufregung, auch gemischt mit Vorfreude, ist immer dabei, muss ich sagen.
Es ist auch heute?
Ja, na klar. Es ist auch nochmal ein anderer Anschlag. Man muss noch ein bisschen mehr Kraft dranbringen, ein bisschen trotzdem natürlich Kraft gekoppelt mit Gefühl. Also ist jetzt nicht. Es ist auch eine Kunst, die man lernt.
Ursprünglich hat der angehende Arzt Klavierspielen gelernt. Doch das Carillon ist etwas Besonderes mit 33 Fußpedalen und 70 Stocken, also Tasten. Wie jedes Instrument wird auch das Carillon gestimmt. Philipps Lehrer Ulrich Seidel übernimmt das.
Wir Karioneure müssen die Länge des Drahtes einstellen. Das ist unser Stimmen. Die Glocken selber brauchen wir nicht stimmen. Die haben einmal ihre Tonhöhe. Aber da das Metall ist, zieht sich das bei Kälte zusammen. Ich spiele hier unten im Bass und dann spielst du noch hier oben. Das wird ein Brei, auf jeden Fall. Aber du musst die Struktur des Breis im Auge behalten.
Die Temperatur verändert die Reaktionszeit zwischen Draht und Glocke. Die Schwingungen der Glocken sind zudem eine spezielle Herausforderung für den Spieler.
Das Schöne an diesem Instrument ist, wenn ich ein Dreiklang spiele, ist zum Schluss ein ganzer Akkord da, obwohl ich schon gar nichts mehr mache. Das ist das Schöne und Spannende an diesem Instrument, aber auch der Fluch dieses Instrumentes. Wenn ich mich verspielt habe, der falsche Ton, der klingt noch länger nach als die richtige.
So ein Carillon-Konzert ist in Halle Tradition. Immer wieder sonntags, 16 Uhr, erklingt es. Bei solch einem Konzert hat sich Philipp in das Instrument verliebt.
Auf einmal erklang dieses Carillon, dieser rote Turm, dieses Glockenspiel. Und ich bin ja schon länger in Halle und habe das schon öfters mal gehört, aber da hat es mich irgendwie berührt. Und da habe ich gemerkt, Mann, was geht da oben ab?
Familie und Freundeskreis staunen über Philipp und sein exotisches Hobby, wie sie es nennen.
Ich habe mal von einer Bekannten gehört, die gesagt hat, ist das Ding überhaupt gestimmt da oben? Also das hört sich manchmal so schräg an und glaube ich irgendwie an den Glocken so ein bisschen. Also mein Lehrer sagt einfach, falsche Töne soll das Publikum mit nach Hause nehmen.
Marmor, Stein und Eisen bricht. Philipp spielt den Schlager für die Menschen auf dem Markt und auch ein bisschen für sich selbst.
Ein paar Mal verspielt, aber das kriegen dann nicht alle mit. Die Töne kamen und man schwang mit und ja, doch, das war richtig klasse. Und jetzt, das Wetter, heute toller Tag, muss ich sagen. Richtig gut.
Philipp freut sich schon auf sein nächstes Mal. Hoch oben im Roten Turm zur Halle, 40 Meter über der Stadt.
Und wir fragen noch, welchen Klang der Himmel uns bringt. Stefan, hoffentlich keinen Donnerschlag.
Herr Julia, da ist so ziemlich alles dabei. Also ich höre einerseits das Rauschen der Blätter, denn es wird jetzt doch immer windiger in den nächsten Tagen, das Plattern des Regens und tatsächlich ein bisschen Donnerwetter ist auch dabei. Das hat uns Thorsten Brehme aus Harzgerode heute schon mal mitgebracht in Form von dieser eindrucksvollen Schauer- und Gewitterwolke. Tatsächlich symbolhaft für das, was wir jetzt in den nächsten Tagen durchaus häufiger sehen werden. Denn wir haben Tiefdruckeinfluss. Wir haben eine großräumige Tiefdruckzone morgen über Mitteleuropa liegen. Und diese Kaltfront hier, die wird schon in der Nacht zu uns hereinziehen und wird sich morgen insbesondere über dem Südwesten und der Mitte Deutschlands wohlfühlen. Dort wird es länger anhaltend regnen. Dahinter folgt Schauerwetter und wir sehen die liniengleichen Luftdrucks, diese weißen Linien. Wenn die dicht gedrängt sind, dann haben wir es mit reichlich Wind zu tun. Und den Krieg. Wir auch. Heute Nacht, da geht es auf jeden Fall schon los mit reichlich Regen, der zum Teil auch kräftiger ist, der von Westen schon zu uns hereinzieht. Der breitet sich weiter ostwärts aus. Dahinter durchaus auch mal Chancen, dass ein paar Wolkenlücken morgen dabei sind, wo hier und da zumindest mal kurz die Sonne zu sehen ist. Weiterhin sehr anhaltend regnen wird es vor allen Dingen im Südwesten, am Schwarzwald sogar sehr heftig. Da sind bis zu 100 Liter bis Freitag möglich. Einzelne Schauer und Gewitter, die folgen auch noch auf der Rückseite des Regengebietes. Im Norden haben wir zumindest ab und zu auch mal Chancen, dass die Sonne rauskommt. Die Temperaturen gehen heute Nacht zurück auf Werte zwischen 16 Grad am Oberrhein und 9 Grad im Allgäu. Morgen tagsüber, da werden wir bei 16 Grad oben in Nordfriesland und bei 22 Grad im Berchtesgadener Land liegen. Und dann schauen wir uns die Aussichten an. Und die bringen herbstliches Wetter. Es geht wechselhaft weiter. Vor allen Dingen am Freitag im Süden länger anhaltender Regen. In der Nordhälfte stürmisch. Da sind noch mal einzelne Sturmböen an der Küste. Schwere Sturmböen dabei. Am Samstag, da gehen die Temperaturen dann deutlich zurück. Und es bleibt eben noch bei zahlreichen Schauern.
Dankeschön, Stefan. Viel dabei. Ja, hier im Ersten übernimmt jetzt Sandra Maischberger. Sie wurde vorhin auch ausgezeichnet mit einem Fernsehpreis. Ein dicker Glückwunsch auch von uns.
Bei ihr zu Gast ist Außenministerin Annalena Baerbock.
Ja, morgen ist Ingo Zamperoni wieder hier.
Tschüss.
Noch einen ganz schönen Abend wünschen wir. Tschüss.